In dieser Folge dreht sich alles um den modernen Vertrieb und darum, warum gelebte, echte Kundenzentrierung heute der Schlüssel zum Erfolg ist. Wir sprechen darüber, wie sich die Rolle des Vertriebs verändert hat, welche Chancen Technologie und KI eröffnen und warum Marketing, Sales und Customer Service enger zusammenspielen müssen als je zuvor. Außerdem stellen wir dir smarte Tools vor, die dich dabei unterstützen, deinen Vertrieb noch kundenzentrierter und effektiver zu machen. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du wieder dabei bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von QuestionPro, der Customer Experience Plattform, die es ermöglicht, das Kundenerlebnis ab dem ersten Kontakt über den gesamten Kundenlebenszyklus ganzheitlich zu managen. Mit der leistungsstarken Plattform von QuestionPro kannst du Feedback nicht nur in Echtzeit erfassen, sondern auch analysieren, verstehen und managen. Ob NPS, Kundenbindung oder Touchpoint-Analysen, alles ist zentral verfügbar und intelligent nutzbar. Aus meiner Sicht besonders interessant, QuestionPro ist der einzige Anbieter, der eine vollständig integrierte Customer Journey Management Lösung bietet. Du siehst also nicht nur, was deine Kunden denken, sondern auch wann, wo und warum. Das integrierte Community-Modul erlaubt es dann, weiterführende Fragen qualitativ oder quantitativ zu vertiefen. QuestionPro denkt Customer Experience ganzheitlich. Damit kannst du Daten wirklich strategisch nutzen, die Loyalität steigern und Wow-Erlebnisse schaffen, die bleiben. Mehr Informationen zu QuestionPro findest du unter www.questionpro.com/de. Der Vertrieb kommt in der Diskussion zum Thema Customer Experience Management meiner Meinung nach meist zu kurz. Zwar beschäftigen wir uns intensiv mit dem Marketing, also alles, was vor dem eigentlichen Abschluss passiert, und wir beschäftigen uns mit dem Customer Service, dem Teil nach dem Abschluss, der letztendlich darüber entscheidet, ob ein Kunde dauerhaft bei uns bleibt oder nicht. Für die Website, die im E-Commerce den Vertrieb eigenständig übernimmt, gibt es im Rahmen des UX-Managements natürlich auch viele Methoden und Tools für kundenzentrierte Lösungen. Allein die Rolle der menschlichen Außendienstmitarbeiter bzw. der menschlichen Verkäuferinnen und Verkäufer wird auch in Voice of the Customer Trainingsprogrammen zu selten konstruktiv hinterfragt. Vertriebsmitarbeiter gelten gemeinhin als höchst flexibel, empathisch und maximal kundenorientiert, zumindest wenn sie ihre Umsatzzahlen beschwerdefrei schaffen. Eingeschränkt durch strikte Verhaltensvorgaben werden sie allerdings nicht so gern. Das passt auch nicht zu ihrem Selbstbild des perfekten Kundenverstehers. Needs wollen geweckt, warm gehalten und sicher in das Auftragsbuch überführt werden. Jeder Störfaktor tut, was er eben tut. Dabei stören. In der Kaufjourney ändert sich gerade die Rolle des persönlichen Vertriebs. Und das nicht zuletzt dank KI und anderer technologischen Fortschritte, die zum Beispiel den Aufbau eines nun wirklich funktionierenden CRM-Systems erforderlich machen. Vertriebsprozesse müssen neu und ganzheitlicher gedacht werden und das hat Einfluss auf das Handeln im Sales, zumindest auf die Handlungsoptionen. Also Themen gibt es genug und mein heutiger Gast Dana Arzani von The Sparkle Company beschäftigt sich mit diesen Themen seit Jahren. Vor vielen Jahren haben wir schon lange über Kundenbegeisterung diskutiert und diesmal ist uns zur Vertriebsthematik eine ganze Podcast-Folge gelungen. Das hat mich besonders gefreut. Hallo Dana, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter.
Liebe Dana, du begleitest schon seit sehr vielen Jahren Unternehmen bei der Weiterentwicklung von Vertriebsteams und hast dich da auf den Aspekt der Kundenorientierung konzentriert. Wie bist du eigentlich zum Thema Kundenzentrierung überhaupt gekommen? Gab es da irgendeinen Schlüsselmoment in deiner Karriere, wo du gesagt hast, jetzt, das ist das, was ich mit Vertriebsteams machen möchte?
Ich beschäftige mich schon mit Kundenzentrierung, bevor ich überhaupt wusste, dass es den Begriff überhaupt gibt. Also, weil für mich war es schon wirklich so.
Dass es Vertriebsteams gibt.
Der Vertrieb war mir klar, aber mit Kundenzentrierung den Begriff.
Ja.
Also, ne? für mich war schon immer klar, wenn ich ein Unternehmen habe, dann muss ich mich um meine Kunden kümmern, ja, und ich muss mich in deren Lage, in deren Perspektive versetzen, wenn ich nachhaltig profitabel wachsen will. Und ich dachte auch damals wirklich in meiner Naivität, ich meine, ich mache das ja schon eine Weile, ne, ich dachte auch, dass alle so denken würden. Aber dass es nicht so ist, habe ich dann später gelernt, und dass es Kundenzentrierung als Thema und Begriff gibt auch, ne?
Kundenzentrierung in Kombination mit Vertriebsteams finde ich ganz besonders spannend, weil eigentlich arbeiten wir eigentlich mit allen Abteilungen außer dem Vertrieb am Thema Kundenzentrierung. Was begeistert dich denn persönlich am meisten, gerade mit diesem Thema an Vertriebsteams zu arbeiten oder mit Vertriebsteams zu arbeiten?
Ich liebe direkten Kundenkontakt und ich liebe Vertrieb. Und Vertrieb ist für mich wirklich der Herzschlag von Unternehmen. Da kommt alles zusammen. Die Marke, die Strategie, Produkt, Persönlichkeit und also so, was wir wirklich als Momente der Wahrheit bezeichnen können. Ne? Und wenn Vertriebsteams gut arbeiten, dann geht es dann Unternehmen gut, und wenn nicht, dann nicht. Also ich weiß, das ist nicht ganz so einfach. Vertrieb ist komplex, Unternehmen sind komplex und die Sache mit dem Kunden ist auch komplex. Also, und es macht mir einfach unglaublich viel Spaß, wenn ich mit Teams da Strukturen schaffen kann, dass das besser funktioniert und dass da am Ende mehr Umsatz rauskommt und die Leute mehr Spaß haben an dem, was sie tun.
Wir hatten ja im Vorgespräch über Vertrieb schon so ein bisschen intensiver gesprochen und sind auch dann auf den Punkt gekommen, dass den klassischen Vertrieb gibt es. Es gibt ganz unterschiedliche Formen an Vertrieb, die ganz unterschiedliche Anforderungen an den Vertriebsmitarbeiter oder die Vertriebsmitarbeiterin selbst stellen. Oder auch, und das liegt daran, dass die Kunden vielleicht unterschiedlich sind oder der Vertriebsprozess unterschiedlich ist. Welche Formen von Vertrieb kann man denn unterscheiden? Wo liegen die großen Pole?
Vertrieb, wie du schon gesagt hast, ne, ist unglaublich vielschichtig, und Vertrieb ist ja alles vom Zeitungsverkäufer um die Ecke bis hin so zu einem internationalen Vertriebsteam, das eine komplette Brauereianlage in Asien verkauft. Ne? Also wir haben einen Verkäufer im Apple Store, einen Autoverkäufer im Autohaus, wir haben Amazon, der Vertrieb macht als rein digitaler Massenvertrieb im E-Commerce. Wir haben ein Startup vielleicht, das direkt über Instagram verkauft, da haben wir den Hard Social Selling dabei. Wir haben auch Pharma-Referenten im Außendienst, die wirklich face-to-face, beratungsintensiv arbeiten in einem stark regulierten Markt. Und wir haben auch so Key Account Manager bei Siemens, ne, die komplexe Großprojekte haben, viele Stakeholder, ne, und also B2B-Strategievertrieb machen. Also Vertrieb ist alles vom schnellen Alltagskauf bis zum hochkomplexen Projektgeschäft. Und deswegen müssen wir wirklich genauer unterscheiden. Und ich glaube, die erste wichtige Unterscheidung ist erstmal, dass wir mal Verkauf und Vertrieb sortieren. Weil das geht ja auch oft so durcheinander, ne? Also wirklich ganz stark vereinfacht ist, wenn wir sagen, Verkauf ist der Moment, in dem der Kunde Ja sagt. Vertrieb ist das ganze System, das diesen Moment möglich macht. Also Vertrieb heißt, das ist die Organisation, die Prozesse, die Strukturen, die Vertriebsstrategie, ganz wichtig, die Kanalwahl, ne? Worüber verkaufe ich überhaupt? Das Thema Pricing, ne? Zu welchem Preispunkt? CRM gehört dazu, die Außendienststeuerung, Marketing-Schnittstellen, all das ist Vertrieb. Und Verkauf ist eigentlich nur der kleine Moment, ne, des Verkaufsprozesses, wo der Kunde dann Ja sagt. Und an all diesen Stellschrauben kann ich halt arbeiten, ne? Und da kann ich traditionell oder modern drehen, ne? Wenn wir jetzt nur auf die Vertriebskanäle schauen, dann können wir uns fragen, na, über welchen Kanal verkaufen wir denn? Und da können wir ganz grob sagen, es gibt zwei Arten von Vertriebskanälen, ne? Also alles mal zu digitalen Kanäle, also Internet, eigener Webshop, Plattformen, Apps, das ist alles digitale Kanäle. Und dann haben wir die physischen Kanäle, also Laden, Showroom, ne, Geschäft beim Kunden direkt, also das, was wir als klassischen Außendienst bezeichnen. Und jetzt gibt's unglaublich viele Möglichkeiten, diese Vertriebskanäle zu spielen, um möglichst erfolgreichen Vertrieb zu machen. Das können wir uns vorstellen wie ein Baukasten, wo wir uns da die optimale Vertriebsstrategie bauen können. Und die Frage ist eigentlich vielmehr, na, wie baue ich aus diesem Baukasten die effektivste Vertriebsstrategie jetzt mit den modernen Möglichkeiten, die ich heute zur Verfügung habe?
Du machst das ja nicht erst seit gestern. Das heißt, die Vorstellung davon, wie ein guter Vertrieb aussieht, unterliegt ja auch gewissen Moden, und ganz bestimmte Technologie macht Bestimmtes heute ja auch erst möglich. Wie hat sich denn das Bild von einem guten Vertrieb in den letzten Jahren geändert, oder hat sich das gar nicht so geändert?
Ich weiß gar nicht, ob man die Frage wirklich so allgemein beantworten kann, weil Vertrieb ist ja auch oft sehr polarisierend, ne? Die einen finden das toll, die anderen sagen, hey, das ist absolut unter meiner Würde. Die einen sehen den Motor der Firma drin, die anderen glauben, dort wird den ganzen Tag nur Kaffee getrunken, ne? Also Fakt ist, jedes Unternehmen braucht Vertrieb, wie wir es eben definiert haben, also die Organisation, Prozesse, Strukturen. Ob wir dafür jetzt noch klassische Verkäufer und Verkäuferinnen brauchen, ist ein anderes Thema, ne? Also was sich auf jeden Fall verändert hat, ist, dass Vertrieb in den letzten Jahren also deutlich vielschichtiger und technischer geworden ist, ne? Und jetzt ist eine super spannende Zeit für Vertrieb, weil so vieles im Umbruch ist. Also nicht nur Märkte und so, aber auch mit dem Thema KI. Und jetzt ergeben sich halt viele, viele neue Möglichkeiten. Das ist cool.
Wenn wir uns jetzt mal die Vertriebsperson, also den männlichen oder die weibliche Vertrieblerin anschauen. Was würdest du sagen, was macht einen guten Vertriebler oder eine gute Vertrieblerin als Mensch aus, damit er erfolgreich in dem Beruf agieren kann?
Also das hängt ja auch ganz stark davon ab, ne, was über welchen Kanal verkauft wird, ja? Was wir sagen können, ist, also je komplexer und beratungsintensiver das Produkt ist, desto mehr Fachwissen, Empathie und Fingerspitzengefühl braucht die Person. Ja. Und dann ist es auch so, es macht auch einen Riesenunterschied, ob die Kunden von selber kommen, also so eine Pull-Strategie, oder ob du sie im Verkauf, Vertrieb, ob du die aktiv finden und überzeugen musst, also so eine Push-Strategie oder auch proaktive Marktbearbeitung. Ja. Das ist ganz anderes Skillset, was wir brauchen, ja, weil die einen pflegen bestehende Kundenbeziehungen, die anderen gehen raus, um neue Kunden zu gewinnen. Was aber alle wirklich brauchen, ist so dieses verkäuferische Handwerkszeug. Also, und das kann man nie müde werden, es zu wiederholen, ja. Also, aktiv zuhören, ja. Die richtigen Fragen stellen, Empathie zeigen. Man muss gut mit Einwänden umgehen können und wirklich Kunden konsequent zu einer Entscheidung begleiten können, ja. Es ist wichtig, dass wir fast Vertrauen aufbauen und die Kunden da sicher durch den Entscheidungsprozess führen. Und das ist heute noch wichtiger, als es vorher überhaupt war.
Das klingt jetzt ganz weit weg von dem, was wir, wenn ich ein negatives Vorurteil habe, unter einer Drückerkolonne verstehen würde. Gibt es diesen Vertrieb noch, wo du sagst, ich mache einfach mit ganz viel Druck, schließe ich mein Geschäft ab, oder hat sich das ein bisschen überlebt?
Meiner Meinung nach war das noch nie ein guter Weg, aber das ist meine persönliche Einschätzung. Aber der hat natürlich funktioniert. Aber es wird schwieriger und es wird deutlich weniger. Also selbst so diese klassischen Hardseller, ne, die früher so, das ist das, was man im Drückervertrieb bezeichnet, ja. Also selbst die propagieren das nicht mehr so mit offener Front und starker Brust, ne. Die finden auch weichere Wege. Ich denke, Kunden haben sich auch verändert. Also wir haben auch andere Ansprüche bekommen.
Weil das ist ja eigentlich genau das Gegenteil von kundenzentriert, weil es eigentlich nur ums eigene Interesse geht, ein Produkt abzuschließen.
Ja.
Ich persönlich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich Vertrieblern begegne, dass die grundsätzlich der Meinung sind, dass im gesamten Unternehmen es niemanden gibt, der Kunden besser versteht als sie selber, weil sie ja jeden Tag mit dem zu tun haben. Und außerdem kann man es an den Umsatzzahlen ablesen. Und damit kämpfen dann gerne die Herrschaften aus dem Marketing oder aus dem Service. Wenn jetzt Unternehmen zu dir kommen und sagen, wir möchten den Vertrieb kundenzentrierter gestalten, stimmt ja irgendwas nicht. Also entweder stimmt das Selbstbild der Vertriebler nicht oder das Fremdbild durchs Management. Wenn du dann daran arbeitest, was sind so die wichtigsten Bausteine, wie du vorgehst, wenn du den Auftrag bekommst, dir das jetzt mal anzuschauen?
Als erstes, also wenn ich den Auftrag bekomme oder wenn wir den Auftrag bekommen, uns das anzuschauen, dann sprechen wir mal ganz intensiv, ne, mit denen, die beauftragen. Was ist denn das Ziel? Was wollen wir überhaupt erreichen? Warum wollt ihr die Maßnahme überhaupt machen? Ja, also was ist euer Eindruck? Was läuft gut? Was läuft nicht so gut? Das hören wir, das sammeln wir und dann sprechen wir aber auch mit den betroffenen Personen erstmal und gucken uns die Seiten an. Also wir gleichen das ab. Und dann gucken wir, sofern es möglich ist, auch von Kundenperspektive da nochmal drauf, ja, damit wir da wirklich einen guten Abgleich kriegen. Und dann erst fangen wir an und sagen, okay, jetzt machen wir das, das und das. Und was wir aber auch machen, ist, dass wir dann immer am Anfang ein gemeinsames wie so ein Zielbild erarbeiten. Das heißt, bei uns heißt diese Stufe Dream Out Loud. Also das heißt, wir gucken, wie sähe denn ein ideales, begeisterndes Kundenerlebnis aus, wenn wir jetzt wirklich völlig frei denken würden. Das ist oft eine anspruchsvolle Übung, ja, aber die ist wichtig. Und dann leiten wir darauf, okay, und was heißt denn das jetzt für uns und was können und müssen wir vielleicht ändern?
Aber die Sicht des Managements auf den Vertrieb, ist die kritischer geworden oder ist die weniger kritisch geworden? Oder verstehen Manager, dass das, also die, mit denen ihr dann an solchen Bildern, Zukunftsvisionen arbeitet, verstehen die, dass es nicht nur der Vertriebsmitarbeiter allein ist oder kommt es eher dann daher, dass die sagen, unser Vertrieb verkauft nicht mehr ganz so viel wie früher? Was können wir tun, dass die mehr verkaufen, ohne jetzt das Gesamtbild sich anzuschauen? Wie würdest du das einschätzen?
Ich denke, wenn wir uns wirklich ganz tief in die Augen schauen, dann wollen wenige Unternehmen tatsächlich Kundenzentrierung freiwillig. Also es ist irgendwie ein Druck von außen. Die Märkte verändern sich, die Kunden verändern sich, die Zahlen gehen zurück. Ja, also und weil Kunden anspruchsvoller geworden sind, na, sagt man jetzt, okay, Kundenzentrierung ist das Mittel der Wahl. Kundenzentrierung ist aber nur dann das Mittel der Wahl, wenn ich richtig verstehe, was denn Kundenzentrierung heißen soll und ob bereit bin, das so weit wie möglich im Unternehmen voranzutreiben. Ne? Das ist, aber wenn wir wirklich ganz nackt drauf gucken würden, dann würden die meisten sagen, na, aber am Ende des Tages wollen wir eigentlich nur Umsatz machen. Ob sich jetzt der Blick vom Management auf den Vertrieb verändert hat, ich glaube, das resultiert auch eher aus der veränderten Marktsituation und dass es halt nicht mehr so einfach ist, die Umsatz- und die Deckungsbeiträge und alles, was dazu gehört, so zu erwirtschaften, wie es vorher der Fall war.
Wenn wir jetzt eine Ebene tiefer gehen, der Klassiker ist, du hattest das ja sehr schön beschrieben, dass du sagst, Vertrieb ist eigentlich das Gesamtsystem, dieser Lego-Kasten. Dann ist ja völlig klar, dass das Marketing eine ganz wichtige Rolle in diesem Vertriebsprozess spielt. Und es gibt einen der klassischen Konflikte, das ist der zwischen Marketing und Vertrieb, wo der Vertrieb sagt, ihr schafft mir keine Leads ran und der Marketing sagt, ihr geht den Leads, die ich euch ranschaffe, nicht nach. Gibt es diesen Konflikt in dieser Intensität heute auch noch über alle Branchen hinweg oder hat man mittlerweile gelernt, sich etwas besser wertzuschätzen und gemeinsam an diesem zu arbeiten oder braucht es dann euch dazu?
Ach, na ja, also.
Ja, ich brauche immer dazu.
Wir sind natürlich immer gerne dabei zu helfen. Nein, aber der Konflikt ist immer noch da. Ich meine, das Interessante ist, beide wollen eigentlich das Gleiche, aber auf unterschiedliche Arten. Und sie haben ein unterschiedliches Verständnis von der Arbeit, ja. Und wenn man, na, was wir zum Beispiel versuchen, ist, dass wir sagen, wir versuchen wirklich, dass Marketing und Vertrieb an einem Strang zieht. Das heißt, wir gucken da auch, ne, klassisches Beispiel Messevorbereitung. Das ist ein gutes Beispiel, wo Marketing und Vertrieb, ne, sehr gut, sehr intensiv zusammenarbeiten sollten, ja. Also, wenn wir da ein Projekt haben, das machen wir gerade bei einem Kunden, wo wir sagen, okay, große Messe ist ja ein großes Budget, ne? Zeit, finanziell, alles ist ja aufwendig. So, also wir gucken jetzt wirklich mal aus Kundenperspektive drauf, ne? Und schauen, wie sieht ein gutes Kundenerlebnis aus auf der Messe und wie könnten wir da mit Marketing und Vertrieb gemeinsam einen guten Job machen. So. Und wenn wir das machen, schon in dem Workshop, wo wir das vorbereiten, ja, dann stellt man schon mal fest, dass man ganz unterschiedliche Perspektiven auf den Kunden hat und auch ganz unterschiedliche Perspektiven auf die zu leistenden Aufgaben hat. Also, das heißt, für den Vertrieb geht der Messebesuch oft damit los, dass sie einfach auf der Messe erscheinen. Ja, unabhängig davon, dass wir sagen, es gibt auch sowas wie Vorbereitung bei einer Messe, die wichtig ist. Ja. Aber ja, dann ist schon in der Vorbereitung wird zusammengearbeitet und so. Und durch solche Maßnahmen, wo wir sagen, hey, komm, wir wollen doch jetzt alles Gleiche, wie können wir ein cooles Ding machen? Ja? Wie können wir eine coole Messe gestalten, die uns auch den gewünschten Ertrag und das gewünschte Ergebnis bringt. Wenn man da so zusammenarbeitet und auch eine gemeinsame Sprache entwickelt, dann ist es ein guter Weg der Annäherung. Ne? Es funktioniert sicherlich nicht, wenn wir nur sagen, ja, ihr braucht das machen und ihr müsst das machen. Das geht nicht, weil es muss zusammen sein. Und dem Kunden ist auch egal, ob Marketing oder Vertrieb zuständig ist. Die wollen ein einheitliches Marken- und Kundenerlebnis haben. Deshalb müssen die zusammenarbeiten, ob sie wollen oder nicht. Und viele wollen tatsächlich.
Die Messe ist ja ein wunderschöner Anlass, wo das zusammenspielt. Der Vertrieb muss aber eigentlich ja auch, wenn er was verkauft, zusammenarbeiten dann hinterher mit dem Customer Service oder mit dem Customer Support, weil im Prinzip das, was ich da versprochen habe, sollte dann idealerweise sowohl geliefert werden als auch dauerhaft erfahrbar bleiben. Ist dieses Verhältnis eben mit diesen anderen Abteilungen, gerade Vertrieb und Service, ist das im Fokus des Managements oder sagt man, das ist, liegt in der Natur der Sache, dass das dann so ist, wir arbeiten jetzt erstmal am Marketing und Vertrieb, weil die unmittelbar miteinander was tun müssen?
Es hängt, glaube ich, auch davon ab, wie stark das Unternehmen Kundenzentrierung wirklich tatsächlich verankern will. Also wenn man wirklich sauber kundenzentriert denkt, dann muss man von der Customer Journey, also von der Kundenperspektive, von Anfang bis Ende und über den gesamten Kundenlebenszyklus denken. So, wenn ich das konsequent machen kann und möchte als Unternehmen, dann muss ich auch alles anpacken. So, das ist aber meistens sehr schwierig, ja, und mit gewissen Restriktionen verbunden und so weiter. So, meiner Erfahrung raus werden Unternehmen meist erst dann aktiv, wenn sie ein wirkliches Problem mit dem Customer Service haben. Aber sie kommen jetzt von alleine nicht auf die Idee, Vertrieb und Customer Service von Haus aus zu verzahnen, weil es irgendwie zusammengehört. Ja, ich meine, das, wenn wir schon allein auf die Vergütungsmodelle gucken, ja, also sagen wir, haben einen hochprovisionierten Vertrieb auf der einen Seite und wir haben einen Customer Service auf der anderen Seite, der dafür bezahlt wird, möglichst schnell den Kunden abzuwimmeln. Ja, also das sind ja ganz unterschiedliche Ansätze.
In einem kundenzentrierten Unternehmen ist der Customer Service nicht dafür bezahlt, die Kunden abzuwimmeln.
Absolut.
Ich muss eine Lanze brechen für den Customer Service. Die machen nämlich, die haben meistens auch ganz andere Absichten in dem, was sie gerne tun möchten, wenn man sie lässt.
Absolut. Und Customer Service und ist super wichtig und das muss auch die Aufgabe des Customer Service sein. Den Kunden über den gesamten Kundenlebenszyklus gut zu behandeln oder zu pflegen und zu wertschätzen, damit der Vertrieb dann auch wieder ansetzen kann und über Upselling, Cross-Selling und so weiter arbeiten kann. Weil was passiert, wenn ich es nicht mache? Wir haben bei manchen Unternehmen die Situation, dass sich der Vertrieb schwer tut, weil der Kundenservice in dem Unternehmen nicht entsprechend den Stellenwert bekommt, den er haben sollte. Sondern sagen die Kunden natürlich, ja, okay, aber guckt mal, schaut mal hier, das und das muss noch gemacht werden. Na, vorher kaufe ich nichts. Und sagen sie zu Recht, ja. Und na, das ist, wo wir sagen, okay, wir machen Kundenzentrierung vermeintlich an der einen Stelle, aber wir denken es nicht komplett durch.
Jetzt kann man sagen, eigentlich leuchtet uns, die wir Kundenzentrierung sehr im Herzen tragen, das alles total ein. Wenn ich aber jemanden beauftrage oder ein Projekt starte, das sagt, ich möchte jetzt Kundenzentrierung im Vertrieb tatsächlich pushen, würde ich im Zweifel doch einfordern wollen, dass du mir erst einmal belegst, dass das wirklich was bringt. Hast du so ein Beispiel, wo du sagst, ja, da kann ich auch sehr gut belegen, wie viel es gebracht hat, diesen Perspektivwechsel im Unternehmen anzusteuern oder zu beginnen und das hat sich auch fürs Unternehmen ausgezahlt.
Also wir haben natürlich bei unseren Kunden haben wir viele Beispiele, wo wir sagen können, okay, da können wir jetzt wirklich nachweisen, was die Maßnahmen gebracht haben, die wir im Vertrieb angestoßen haben. Da kann ich jetzt so hier an der Stelle schlecht sagen, ne? Aber da haben wir wirklich Beispiele. Ich würde nochmal, auch wenn wir sehr, du hast es gesagt, ne, wir sind sehr verliebt und stark für Kundenzentrierung. Ich würde aber nochmal die Frage stellen wollen, ob kundenzentrierter Vertrieb tatsächlich den Unterschied gemacht hat. Es ist gut und es ist wichtig, Kundenzentrierung zu sehen, aber es ist wichtig, dass ein guter Vertrieb gemacht wird. Und guter Vertrieb ist eine saubere Struktur, befähigte Mitarbeitende im richtigen Markt. Und damit komme ich schon sehr, sehr weit. Ja. Und natürlich sagen wir, das muss kundenzentriert sein oder sollte idealerweise kundenzentriert sein. Und das ist auch richtig. Aber ich glaube nicht, dass man jetzt sagen kann per se, dass nur weil ich jetzt Kundenzentrierung eingeführt habe, hat das meinen Vertrieb verbessert. Verstehst du, was ich meine?
Ich verstehe, was du meinst.
Also wir würden es gerne sagen und wir können bei unseren Kunden auch sagen, dass die Arbeit, die wir gemacht haben, im Zusammenhang mit Kundenzentrierung gut ist. Aber ich würde nicht sagen, dass man jetzt das wirklich nur an einer einzigen Geschichte festmachen kann, weil dafür ist das Vertriebsthema zu komplex.
Verstehe. Und letztendlich, wenn du einen hast, der am Schluss nicht den Abschluss rüberbringt, dann nützt dir das nichts, wenn er bis dahin alles gut verstanden hat, was der Kunde möchte. Die Unterschrift muss da sein, verstehe.
Ja, richtig.
Wenn ihr mit Unternehmen an diesem Thema trotzdem arbeitet, weil es eben zur Strukturierung des Prozesses auch dient, was setzt ihr denn da, was sind denn Methoden, die funktionieren, die auch für einen Vertriebler funktionieren?
Zwei konkrete Werkzeuge, die so Thema Kundenzentrierung bekannt sind, sind ja Empathy Map und Customer Journey Map. Ne? So hat man überall, wenn man sich mit dem Thema Kundenzentrierung genauer beschäftigt. Wir nutzen im Vertrieb die Empathy Map wirklich, um die Kundenperspektive gezielt einzusetzen. Also wir nutzen die wirklich als Gesprächs- und Vorbereitungstool. Ja, also wir sagen, was sind die Ziele, was sind Ängste, Befürchtungen, Hoffnungen, Wünsche. Ja, und daraus, aus diesem Werkzeug der Empathy Map, leiten wir dann auch, okay, was ist in unserer Nutzenversprechung? Wie muss das Angebot aussehen? Wie geht eine Einwandbehandlung? Wie zieht der Wertbeitrag aus, ne? Also sprich Preisen, also diese ganzen Dinge nehmen wir wirklich als Werkzeug, um den Vertrieb, der natürlich oft der Meinung ist, na, wir gucken doch auf Kundenperspektive da drauf. Nee, Vertrieb guckt meistens aus der eigenen Perspektive auf den Kunden. Das ist was anderes, ne, wenn ich von Kundenperspektive auf den Vertrieb schaue. So, und dafür ist die Empathy Map ist ein gutes Werkzeug. Ja? Das ist das, was wir einsetzen. Ein zweites grundlegendes Werkzeug, was wir einsetzen, ist die Customer Journey Map. Und damit choreografieren wir das Kundenerlebnis. Also das heißt, im Vertrieb machen wir das auch so, dass wir das zur, wenn wir sagen, wir haben jetzt hier, wir sind beim Kunden und es geht um ein neues Projekt und na, und dann gucken wir, bereiten wir vor, na, eine Phase Angebot und wie geht es dann weiter? So, und dann bereiten wir die Customer Journey Map vor und sagen, na, was sind jetzt Basiserwartungen, na, was ist das, was der Kunde auf jeden Fall haben will, also die erwartete Leistung und was ist Begeisterungsleistung. Und mit diesem Tool schauen wir dann, wie können wir den Kunden da aktiv zum Kaufabschluss begleiten, indem wir aus seiner Perspektive auf uns gucken und dann schauen, wie bringen wir es mit unserem Prozess zusammen. Und das ist ein anderer Ansatz, um diese Werkzeuge einzusetzen, als wir es klassischerweise tun.
Spielt das Konzept des Jobs to be done bei solchen Trainings auch eine Rolle, weil ich persönlich könnte mir vorstellen, dass das sehr hilfreich sein kann, sich mal zu vergegenwärtigen, was eigentlich der augenblickliche Need an einem ganz bestimmten Touchpoint, zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Journey tatsächlich für eine Not oder für welche Anforderungen auslöst.
Kannst du dir so vorstellen, wir machen das, was wir in dem Unternehmen in der Situation brauchen, weil es gibt ja wahnsinnig viel, ja? Und wenn es die Jobs-to-be-done-Methode ist, dann nehmen wir das rein. Aber was wir sagen können, dass wir immer Empathy Map und Customer Journey Map machen, so als Grundlagen, weil wir damit auch noch den Nebeneffekt erreichen, dass die Vertriebsmitarbeitenden auch immer wieder sanft gezwungen sind, in Anführungszeichen, ne, aus der Kundenperspektive zu denken. Weil wenn die, je weiter die im Prozess kommen, gerade wenn es beratungsintensive Produkte sind, die über einen langen Vertriebszyklus sind, dann vergisst man das oft in der Fülle des Ganzen. Ne? Und so sind diese Werkzeuge, die sie dann immer wieder zurückbringen.
Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, vor allem aber jetzt eher im Customer Service, dass es sehr hilfreich sein kann, wenn man gewisse Selbstbilder, die schlichtweg falsch sind, überwinden möchte, indem man schlichtweg den Kunden reden lässt und sagt, das sagt der Kunde zu der Situation, die du so beurteilst und der Kunde sieht es eigentlich so. Ist es auch im Vertrieb möglich? Weil da hat man ja unter Umständen noch ein bisschen mehr Sorge, weil es vielleicht noch in einem Vertriebsprozess ist. Genau diese Person, die ich da gerne befragen möchte. Also ich finde es ein bisschen heikler in dieser Phase oder in rund um den Vertriebsprozess da Kunden zu integrieren. Das ist, finde ich, im Nachgang etwas leichter im Service. Nutzt ihr das auch oder ist das eher der Ausnahmefall? Also wirklich die konkrete Konfrontation eines Kunden mit dem Vertriebler?
Ja, nein. Also was wir versuchen zu vermeiden im Vertriebsprozess, also in der aktiven Verkaufsphase, ja? Weil da ist
Das ist schwierig.
Das ist eine sensible Phase. Genau. So. Aber was wir zum Beispiel machen, ist, wir haben eben über Messen gesprochen. Ja, man kann ja jetzt auch Messen, also für Neukundenakquise nutzen. Man kann sie für Kundenbindungsmaßnahmen nutzen. Man kann die Messen aber auch nutzen, um seine Kunden zu befragen. Das heißt, das ist dann auch ein Teil bei einer Messevorbereitung, dass wir da gezielt, weil das sind viele da, viele unserer Kunden, Bestandskunden sind aber auch viele da, die in der Branche sind und jetzt noch nicht unsere Kunden sind. Und da kann man ganz gute Settings bauen, um da wirklich an direkte Kundenmeinungen zu kommen. Na, und dann sind das so kleine Gesprächskreise, na, und kleine Events, zu denen man dann einlädt an den Ständen oder im Umfeld der Messe. So, das heißt, da kann man möglichst einfach, ja, und im Rahmen einer Messemaßnahme da ganz gute neue Insights kriegen. Ne? Andere Möglichkeit ist, man lädt dann gezielt ein. Und dann kann man einmal fragen, okay, man kann interviewen, also Kunden, die da sind. Ne, es hängt ja davon ab, was frage ich die dann. Ja. Und man kann aber auch Kunden fragen, beziehungsweise eben nicht Kunden fragen, also Leute, Interessenten, die nicht gekauft haben. Ne, also nach einem bestimmten Muster, okay, was war es denn jetzt? Ne, also und warum? Das sollte dann aber nicht die Vertriebsperson machen, sondern das sollte dann einfach jemand anderes machen, weil...
Gehen wir mal nochmal weg von den Menschen in diesem Prozess und beschäftigen uns doch nochmal einen Augenblick mit der Technologie, weil im Customer Service und im Marketing ist im Moment künstliche Intelligenz und alles, was man damit tun kann, das Mittel der Stunde. Da wird auch fast mehr über Technologie geredet als über Kundenzentrierung, auch wenn man das mit erreichen möchte. Wie erlebst du denn selbst jetzt diese Diskussion und den Einfluss von KI, wenn es um Vertriebsfragestellungen geht? Also nicht Marketing und nicht Customer Service.
Genau, ganz klar im Vertrieb. Ne? Und da ist total unterschiedlich, weil das hängt absolut davon ab, wohin man schaut. Ne? Ich habe ja jetzt für mein neues Buch habe ich einige Interviews geführt mit Unternehmen, um herauszufinden, wo stehen die Unternehmen jetzt in dem Zusammenhang. Ne? Es gibt Unternehmen, die sind schon sehr, sehr weit. Einige entwickeln zum Beispiel so 70% ihres Standardgeschäfts mit Hilfe von KI vollautomatisiert ab, ja. Und das ist so ein Teil der Skala. Und auf der anderen Seite haben wir welche, die dürfen KI noch nicht mal offiziell nutzen. Ja, das ist, wenn wir uns das so denken, ja. Und dann haben wir so im unteren Drittel der Skala noch diejenigen, die haben zwar ein unternehmensinternes KI-Tool, aber die wissen wirklich nicht, wie sie es sinnvoll im Vertrieb einsetzen können und nutzen das nicht mehr als für Mails umformulieren. Also sprich, da ist, ne, die Bandbreite ist unglaublich groß. Fakt ist, technisch machbar ist theoretisch alles und noch viel mehr. Aber die grundlegende Frage ist ja auch, Was macht in meinem Unternehmensfall wirklich Sinn? Ja? Und wie ist meine Vertriebsstruktur aufgebaut? Wie sind meine Kundenstrukturen aufgebaut? Ja? Und was möchte ich persönlich lassen? Was muss ich persönlich machen? Was kann ich, will ich digitalisieren, ne? Oder mit KI anwenden? Ne? Also das sind so ganz viele Fragen, die man sich als Unternehmen stellen muss, um da einfach erstmal Klarheit zu haben, wo macht es denn Sinn, KI einzusetzen? Weil Möglichkeiten, wie gesagt, grenzenlos. Aber was ist wirklich das, was einen Unterschied macht? Und das ist eine sehr spezielle Frage, eine unternehmensspezielle Frage, finde ich.
Wenn wir mal die rein digitalen Unternehmen, die sehr viel automatisieren können, weil es einfach ein digitaler Vertrieb ist, der per se einfach sehr viel zugänglicher ist für KI-Technologie, außen vor lassen und sagen, bewegen wir uns doch mal so in dem Bereich, wo persönlicher Vertrieb schon eine Rolle hat. Was würdest du denn raten, Unternehmen, auf welche Aufgaben sollten die denn mal schauen? Weil du glaubst, die sind wahrscheinlich am erfolgversprechendsten, wenn man da mal hinguckt, um zu schauen, ob es da Optimierungspotenzial gibt.
Also alles, was diese klassischen Vorbereitungs-Rechercheaufgaben anbetrifft, ne, da kann man auch wirklich relativ einfach ganz gute Ergebnisse erzielen und zwar auch schnell gute Ergebnisse erzielen. Also wir haben zum Beispiel, wir nutzen also in vielen unserer Trainings auch wirklich schon KI im Workshopraum, um, wenn wir Einwandbehandlung oder Verhandlungsführung oder sowas trainieren, um im Trainingsraum schon mit KI zu arbeiten und zu gucken, hey, wie können wir das denn besser machen?
Kundenpersonas sozusagen, also so.
Kunden, genau, Kundenpersonas, aber auch aufgrund der Kundenpersonas gucken wir dann, ah, okay, jetzt welche Einwände könnte die denn haben, ja? Und wie könnte man diesen Einwänden begegnen? Nimm die Methode A, B, C, die wir dann mitbringen, ja? Dann schauen wir mal, was da rauskommt, ja? Und dann bewerten wir das Ganze und dann können wir das durchsimulieren. Das heißt, wir haben dann nochmal so einen Co-Sparings-Partner drin, ja? Kriegen schneller interessante Ergebnisse. Manche sind auch absolut guter Quatsch. Das ist dann aber auch eine gute Lernerfahrung, zu sagen, ey, schön, aber sorry mit meiner Erfahrung, das machen wir nicht. Ja, so. Und was das aber auch bewirkt, ist, dass sie dann auch lernen, wie sie es anwenden und dann tatsächlich in den Alltag mit übernehmen können. Und das ist eine Geschichte, die kann ich sehr, sehr leicht umsetzen, ohne dass ich jetzt die großen KI-Programme mit diesen Zeit und Geld invest habe, ne?
Dann nehme ich das jetzt mal so wahr, dass du sagst, eigentlich gibt es nicht, wie zum Beispiel bei Marketing Tech oder die Voicebots im Customer Service, es gibt kein so großes Thema im Vertrieb, wo du sagst, naja, wenn ihr das angehen wollt, dann sind x Vorarbeiten zu leisten, damit ihr überhaupt an den Punkt kommt, einen Voicebot sinnvoll zu implementieren, beziehungsweise eure Markenkommunikation über KI so auszusteuern, dass das auch noch passt zum CRM. Das sind alles die Themen, die im Vertriebsprozess in dieser großen Lego-Sammlung an einer anderen Stelle passieren. Im Vertrieb selber ist es letztendlich dann eben doch der Mensch. Wie würdest du, habe ich das richtig verstanden? Wenn wir den rein digitalen Vertrieb mal außen vor lassen.
Wenn wir rein digital außen vor lassen, ja, und dann auch dann würde ich das nicht sagen, es ist nur der Mensch. Das daran glaube ich auch nicht. Also die Frage ist, womit habe ich es tatsächlich zu tun? Wie ist mein Vertriebsprozess? Wie viel davon ist standardisierbar? Also wir haben ja, auch wenn ich jetzt persönlichen Vertrieb mache, ja, also sagen wir, ich fahre raus zum Kunden, was wollen wir denn verkaufen? Irgendwas Einfaches, sagen wir mal, was wollen wir verkaufen?
Das stimmt, da geht's doch schon los, da kommt der Vertriebler, wenn man sich die Frage stellen muss.
So, nein, als Beispiel habe ich gehört, so was könnte, was Einfaches verkaufen, ja? Also, natürlich wissen die Vertriebler, was sie verkaufen. Ich wollte als Beispiel. Ja, so, also wir nehmen ein einfaches Beispiel. So. Und dann sagen wir, okay, die Anfragen, die Thematik ist immer gleich. Bei 70% der Sachen, ne, ist gleich. Sagen wir mal, Küchen verkaufen, ja, da kann sich jeder damit identifizieren. Sagen wir, okay, das wird zu 70% gleich. Dann können wir uns sagen, ja, aber warum soll man denn da jetzt wirklich so Leute permanent rausstellen? Das kann man vielleicht anders legen. Dann haben wir 30% der Küchen, die sind super luxuriös, super extravagant und, ne, und bla, bla, bla. So, da lohnt sich's dann aber wirklich nochmal jemanden hinzuschicken, der das jetzt besonders toll macht. Ja, im Küchenbeispiel hinkt ein bisschen, aber nur um das zu kriegen. So, aber wenn ich jetzt sage, okay, ich habe standardisierbare Anfragen, dann lohnt sich da schon eine Automatisierung möglichst hoch. Und dann kann ich ja nur noch so Akzente menschlicher Natur dazu setzen, um ein gutes Kundenerlebnis zu kriegen. Ja. Bei den anderen 30%, wenn das super extravagant ist, ja, da ist der Aufwand, das in Ordnung zu bringen, zu digitalisieren oder mit KI zu machen, ist viel zu hoch, ja, weil es viel zu komplex ist. Da brauchen wir dann direkt noch unsere Leute vor Ort. So, und dann brauchen wir aber da wirklich die High-Performer. Da brauchen wir jetzt dann nicht die sonst nur happy waren, das Standardgeschäft abzuwickeln, ne? So, also das heißt, die Frage ist sehr, sehr komplex. Das heißt, jedes Unternehmen muss drauf gucken, was habe ich denn gerade? Also, wie verkaufe ich an wen? Wie ist mein Prozess? Und dann schauen, wo können wir jetzt mit dem, was uns zur Verfügung steht, kluge Entscheidungen treffen, um KI einzusetzen? Ich würde sagen, jedes Unternehmen sollte sich klug überlegen, jetzt KI einzusetzen. Und wenn es auch nur in kleinen Themen ist, weil, ne, Lernkurve und die Entwicklung ist rasant und es beschleunigt einfach auch viele Sachen. Und wenn ich das als Unternehmen verschlafe, sind meine Mitbewerber vielleicht aufgeweckter und dann wird es schwer, das einzuholen.
Wenn wir jetzt uns zum Abschluss doch noch mal ganz kurz dem Vertriebsmitarbeiter widmen. Was würdest du sagen, sind denn die Skills, die einen Vertriebler in 20 Jahren auszeichnen oder in 10 Jahren auszeichnen, wenn eben alles, was technisch bereits realisierbar ist, dann auch realisiert ist und die Tools tatsächlich vorhanden sind und eingesetzt werden in den Prozessen? Was muss dann der Vertriebler noch haben und welche Fähigkeiten braucht man vielleicht oder welche Rollen, welche Vertriebstypen braucht man vielleicht nicht mehr?
Ich denke, wenn wir so die Zeit vorspulen, ich würde mal sagen, vielleicht so 5 Jahre plus ein bisschen, ich würde nicht so super weit vorgehen. Weil
20 fand ich auch ein bisschen ambitioniert. Ja,
aber wenn man so, ich würde sagen, 2 Sachen sind wirklich wichtiger. Also das eine ist immer noch die digitale Kompetenz und das andere ist Teamfähigkeit. Was meine ich mit digitaler Kompetenz? Also wenn wir jetzt beim Thema KI gucken, wir haben ja unterschiedliche Einstufungen von digitaler Kompetenz. Im Vertrieb sagen wir, es gibt Vertriebsmitarbeiter, die haben einen Low TQ. Was heißt das? Einen niedrigen technische Intelligenz, technologische Intelligenz wird abgeleitet von EQ, ne? So, also die halten an ihren alten Gewohnheiten fest, ne, meiden neue Technologien und so. Also wenn ich jetzt so Low-TQ-Verkäufer bin, das halte ich für schwierig, weil da, ne, ich muss mich in Zukunft mit dem Thema auseinandersetzen. So, und dann haben wir auf der anderen Seite haben wir so diese High-TQ-Verkäufer. Also die setzen jetzt KI wirklich geschickt ein und, ne, und nutzen alles, was möglich ist, ja, und gucken auch und probieren aus mit dem Ziel, mehr echte Kundengespräche, mehr echte Kundenbeziehungen zu schaffen und so, ne? Also das heißt, da wird Technologie genutzt, um die Beziehungen zu stärken und auch kreative Lösungen zu suchen. Ich glaube, das ist definitiv die Zukunft für das, was nach Digitalisierung und reiner KI-Geschichte übrig bleibt. Weil es gibt noch eine 3. Stufe, das sind die sogenannten asynchronen Verkäufer. Und das ist auch interessant. Die haben zwar eine hohe digitale Kompetenz, aber die setzen bei ihrem Vertriebsprozess mehr auf Automatisierung. Ja, und vermeiden dabei möglichst den direkten Kundenkontakt. Das halte ich schwierig in dem Fall, ne? Weil da ist, viele dieser Dinge wird es bald so nicht mehr geben, ne? Also das heißt, bei Digitalisierung, digitaler Kompetenz, High-TQ-Verkäufer ist das, was wir wollen. Guter technologischer Einsatz, um damit die Beziehung mit dem Kunden gezielt zu stärken, ne? Das zum Thema digitale Kompetenz. Und zum Thema Teamfähigkeit würde ich sagen, besonders wenn wir jetzt im B2B-Vertrieb, ne, also im Firmenkundenvertrieb sind. Also die Zeiten des Einzelkämpfers sind jetzt schon vorbei und die werden später noch mehr vorbei sein, ja. Weil wenn ich jetzt heute zum Beispiel eine komplexe Produktionsmaschine verkaufe, ja, dann sitzen auf Kundenseite ja gleich mehrere am Tisch. Also Produktionsleiter, Geschäftsführer, Einkauf, IT, also ein ganzes Buying Center, ja. Und auch auf Vertriebsseite brauche ich auch ein Team, ne? Technik, Software, vielleicht auch die Rechtsabteilung, ja. Und als Vertriebler ist es deine Aufgabe, diese Gruppe zu koordinieren und alles auf ein gemeinsames Ziel auszurichten. Und das Ziel ist idealerweise der erfolgreiche Kaufabschluss. Und ich denke, das ist das, was in Zukunft noch wichtiger sein wird, weil so die ganzen Basic-Geschichten da wird sich sehr, sehr viel verändern. Da wird sehr, sehr viel weggehen davon.
Alles klar. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für diesen tiefen Einblick in die unterschiedlichen Facetten des Vertriebs. Ganz herzlichen Dank, liebe Dana.
Ich danke dir, Peter. Danke für die Einladung.
Das war Dana Asani von The Sparkle Company rund um die Frage, wie man den Vertrieb noch kundenzentrierter gestalten kann. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie doch mit jemandem, der sich auch für dieses Thema interessieren könnte. Und hinterlasse für CX Talks ein Like auf Apple, Spotify oder YouTube. Wir hören uns für eine neue Folge in 14 Tagen. Bis dahin, bleib gesund, positiv und immer mit dem Kunden im Herzen. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des IZEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.